Save the date. Deal Sourcing 2025 am 16. September in Oberursel vor den Toren Frankfurts. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft rund 1000 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Mehr Infos und Anmeldung unter www.dealsourcing.de.
What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Michael Hetzstück.
Herzlich willkommen zusammen zu What's up, Corporate Finance? Ich bin Michael Hetzstück und ich bin heute euer Host. Und wir beschäftigen uns heute mit der Lokomotive am deutschen Midcap M&A und Private Equity Markt der letzten Jahre, den Software- und IT-Deals. Zieht diese Lokomotive noch immer? Verliert Private Equity gerade die Lust an Tech-Deals? Und was für spannende Tech-Assets klopfen perspektivisch an die Pforten der M&A-Pipeline? Wirklich interessante Fragen, und um die Antworten darauf zu bekommen, haben wir zwei erfahrene Experten eingeladen, die beiden bekannten Tech-M&A-Berater Jan Hartje und Christoph Rummelt von der M&A-Beratung Oaklands. Schön, dass ihr da seid.
Moin. Hallo, Michael. Hallo.
Ihr zwei führt gemeinsam das Tech-M&A-Beratungsteam von Oaklands hier in Deutschland. Ihr arbeitet seit mehr als 10 Jahren eng zusammen und habt über das internationale Oaklands-Netzwerk darüber hinaus auch noch viel Austausch mit euren Tech-M&A-Kollegen aus anderen Regionen dieser Welt. Die habt ihr ja kürzlich sogar getroffen. Also bringt ihr vielleicht ganz heiße Insights mit aus anderen Regionen, die relevant sind für unseren Markt. Vor allem aber seht ihr auch hier in Deutschland eine richtig große Menge mittelgroßer Deals aus der deutschsprachigen Software- und IT-Industrie. Das waren die großen Treiber am M&A-Markt in den letzten Jahren. Ist das aktuell immer noch der Fall?
Genau, wie du sagst, wir kommen gerade beide zusammen aus Philadelphia zurück. Da waren wir letzte Woche für ein paar Tage und haben unsere 900 Kollegen getroffen, von denen halt auch sehr viele einen Tech-Fokus haben, konnten uns da zu allen aktuellen Trends austauschen. Das war für uns sehr, sehr spannend. Was sehen wir so momentan in Deutschland? Zum einen, ich weiß gar nicht, ob ich Software-Deals Lokomotive nennen möchte. Das hört sich für mich gerade mit der deutschen Konnotierung momentan relativ schlecht an, wenn ich uns die Verspätung von der Bahn angucke. Das sehen wir bei Tech-Deals halt eigentlich nicht, sondern da sehen wir eine gute Dynamik, auch eine gute Geschwindigkeit und ein hohes Interesse vom Markt. Wenn man sich mal die Zahlen anguckt, dann hat sich das erste Quartal ganz positiv entwickelt im Vergleich zum Quartal des Vorjahres. Da sind wir mit 6% mehr Transaktionen unterwegs in Deutschland. Also das ist ein positives Momentum. Aber wir haben auch eine ganze Menge Schwierigkeiten hier in Deutschland, die uns unter Umständen im Vergleich zum Weltmarkt dann doch in eine schlechtere Position bringen. Trump ist da der alles beschreibende Effekt, und zwar sogar in zwei Richtungen. Zum einen, in typischer Trump-Manier macht er relativ viel kaputt, aber er bringt auch eine Reallokation von Kapital mit sich. Wir haben jetzt ja den DAX gesehen, wie er in den letzten Wochen gestiegen ist. Haben auch mit vielen Investmentmanagern gesprochen, jetzt gerade auch während der Konferenz. Und das einhellige Feedback war, dass Geld aus den USA abgezogen wird und in Europa investiert wird, und damit auch sehr, sehr stark in Deutschland. Und das sehen wir auch auf dem M&A-Markt. Also Interesse ist da, Geld ist vor allem auch da, damit auch ein ganz hoher Anlagedruck. Und jetzt ist halt nur die Frage, ist das ein gutes Target oder nicht? Und wie kompetitiv kann man daraus dann so einen Prozess stricken?
Wenn wir speziell auf Software und IT schauen, spielt der Faktor Trump-Zölle da wirklich auch eine Rolle? An sich sind es ja Geschäftsmodelle, die weitgehend abgeschirmt sind von den internationalen Handelsstreitigkeiten.
Wenn ich vielleicht dazu noch antworten darf, aber Christoph, ich bin auch auf deine Meinung total gespannt. Der Zoll auf Aluminium hat natürlich jetzt mit IT jetzt erstmal nichts zu tun. Ich würde sagen, dass es eher die allgemeine Unsicherheit ist, wo sich die globale Weltpolitik hin entwickeln wird. Soweit war die USA ein verlässlicher Partner, und die USA ist natürlich auch ein sehr dominanter Softwaremarkt. Also alle großen Softwareunternehmen sind amerikanisch. Viele Trends kommen daher. Insofern ist das schon ein relevanter Stimmungsgeber, wie sich der US-Markt entwickelt, auch für den europäischen Markt. Und wenn da dann jemand wie Trump herumfuhrwerkt und ja auch androht, Themen abzuschotten, dann müssen wir uns in Europa natürlich fragen, was macht man da? Also was passiert denn, wenn Daten nicht mehr von Microsoft ordentlich verarbeitet werden, sondern lokal verarbeitet werden müssen und wir damit dann plötzlich in Europa uns ganz anders positionieren müssen?
Ja, und gerade im IT-Service-Bereich würde ich schon sagen, dass das indirekt Auswirkungen auf die deutschen, europäischen Unternehmen auch hat, weil der IT-Service-Bereich natürlich von den großen Budgets der Corporates lebt, Automotive im Industrials-Bereich, Chemiebereich, die natürlich direkt von den aktuellen Verwerfungen in den internationalen, transkontinentalen Beziehungen betroffen sind. Und ja, wenn dann die Budgets einfach nicht mehr da sind, die IT-Budgets, die dann üblicherweise als erstes gekürzt werden, wirkt sich das auch direkt auf die Umsätze der mittelständischen IT-Service-Unternehmen aus.
Ich bin gerade sehr froh, dass Trump kein regelmäßiger Hörer unseres Podcasts ist, denn ich würde gerne mal eine Gegenposition einnehmen. Ich behaupte mal, und das wird er nicht gerne hören, Trump ist gar nicht der große Disruptierer in der Softwarebranche, sondern was anderes, nämlich künstliche Intelligenz. Wir hören von der ein oder anderen Softwaretransaktion oder Softwareunternehmen, IT-Unternehmen, die deutliche Veränderungen im Geschäftsmodell erleben, gerade durch KI, teilweise auch deutliche Umsatzrückgänge, weil Dinge jetzt plötzlich über KI abgewickelt werden können, die vorher bezahlt worden sind und jetzt praktisch for free von den Kunden angefordert werden. Ist das die große Herausforderung, die man jetzt vielleicht auch schon am M&A-Markt sieht, dass dieser Disruptionsfaktor sich wie so ein Schatten über das Geschäft legt?
Grundsätzlich ist das definitiv etwas, womit sich IT-Unternehmen, Software-Developer weltweit auseinandersetzen müssen. Und das wird den Markt auch für die kommenden Monate und sicherlich auch noch ein, zwei Jahre bestimmen. Ganz direkt wirkt sich das vielleicht noch nicht aus auf die M&A-Transaktionen, aber die IT-Developer und die Software-Developer müssen sich dahingehend neu aufstellen, dass sie mehr auf Kundenbedürfnisse eingehen, dass sie die Kunden besser verstehen, was gewünscht ist, weil das Software-Development an sich eher ein Commodity-Produkt werden wird durch KI und dadurch ja einfacher ersetzbar ist, sodass sich auch das Anforderungsprofil für einen Softwareentwickler in Deutschland oder auch weltweit ändern wird. Dementsprechend ist das sicherlich was, womit sich auch Investoren auseinandersetzen müssen. Die Frage ist immer, wie vorausschauend ist ein Investor in dem Bereich? Wie eng dran ist ein Investor auch an den aktuellen Entwicklungen? Da sehen wir ganz unterschiedliche Ausprägungen, muss man so sagen. Da gibt es Investoren, vor allen Dingen Finanzinvestoren, die schon stärker sich mit dem Thema auseinandersetzen. Andere sind vielleicht weniger aktiv in dem Bereich. Und es spielt schon aus meiner Sicht auch eine große Rolle künftig. Und ich glaube auch, dass die Entwicklung deutlich schneller voranschreiten wird, als viele glauben werden. Also wir werden da in den nächsten Monaten sicherlich schon signifikante Entwicklungen sehen. Und 2026 wird der wenigste Code noch von den Menschen geschrieben werden und der meiste dann auch von der KI. Also dementsprechend ist das definitiv ein Thema, womit sich Investoren auseinandersetzen sollten.
Ich glaube auch, dass, also ich finde eigentlich die Parallele zu Trump da ganz, ganz spannend, weil also Trump und KI-Entwicklung, würde ich sagen, sind beide unvorhersehbar. Und das ist sicherlich ein spannendes Thema. Dass Christoph, du sprachst gerade so von Monaten. Wir haben selber auf unserer Konferenz darüber gesprochen, wie wir KI einsetzen und wie wir uns da positionieren wollen. Und eine Grundaussage, die eigentlich bei allen war, dass wir auf jeden Fall keine mehrjährige KI-Strategie in dem Sinne jetzt entwerfen werden, weil wir sagen, also das ist tatsächlich momentan täglich, wöchentlich neue Themen raus, neue Möglichkeiten. Und das ist in einer Entwicklungsgeschwindigkeit, die so gigantisch ist, dass sie schlichtweg jetzt nicht vorhersehbar ist, sondern dass es disruptiv ist, unbestritten. Wie disruptiv aber wird sich, glaube ich, jeden Tag immer noch verändern. Von den Geschäftsmodellen her, was Christoph gesagt hat, Coden war früher eine Kernkompetenz von einem Mensch. Jetzt macht das die KI. Insofern muss ich mir als Softwareentwickler eher überlegen, was sind denn jetzt Themen, mit denen ich wirklich punkten kann? Was sind USPs? Habe ich das richtige UX-Design oder hole ich den Menschen richtig ab? Also, dass es dann viel stärker in die Richtung geht. Und ich glaube, keiner von uns weiß vielleicht noch, was morgen passiert, aber schon, was nächste Woche passiert, ist jetzt schon eigentlich fast unklar.
Das ist ja wahrscheinlich sogar eine positive Disruption, denn natürlich ein riesen Einsparpotenzial für jede Software- und IT-Firma, wenn das Coden automatisiert werden kann an die KI, kann ich eine ganze Menge Personalkosten sparen, die natürlich auch durch die Decke gegangen sind in den letzten Jahren durch den Boom. Mal speziell auf die Softwarebranche gefragt, welche Equity-Stories und Investment-Cases sind denn im Moment am Markt gefragt, beziehungsweise welche würdet ihr als M&A-Berater sehr gerne in eurem Portfolio sehen, weil ihr die einfach gut verkauft bekommt im Moment?
Also da gibt es, glaube ich, so zwei Herangehensweisen, wie man das beschreiben kann. Das eine ist von den Metrics her, wenn man ein gut wachsendes Unternehmen mit einer starken Marge hat, ist das immer kompetitiv zu verkaufen. Also das ist jetzt eine platte Weisheit irgendwie, weil da kann jeder immer dem Bereich sagen, ja klar, tolles Wachstum, tolle Marge ist irgendwie easy. Aber Was bedeutet das, wenn man dann sich an das Geschäftsmodell dann irgendwie wendet? Wenn ich halt eine intakte Wachstumsgeschichte, eine Margengeschichte habe, bedeutet das ja, ich habe ein Produkt, das nachgefragt wird und das sehr stark vom Interesse des Marktes ist. Also das ist, glaube ich, mal so die erste Wahrheit. Die zweite Wahrheit aber tatsächlich in den jetzigen Zeiten ist, wie nachhaltig ist dieses Geschäft entwickelbar, wenn man in Richtung Zukunft guckt. Und da sehen wir tatsächlich einen sehr, sehr großen Treiber, dass zum Beispiel im Bereich HR-Software habe ich gerade ein leider trauriges Beispiel bei meiner Mandantschaft, dass wir da ein Thema mitbegleitet haben, von dem wir geglaubt haben, das sei eine sehr, sehr gute Software und die Staffing Agencies würden uns das aus den Händen reißen. Und zum Schluss kam dabei raus, dass meine Mandanten extrem gute, effiziente, durchdigitalisierte Prozesse, hauptsächlich in CMs, also in Salesforce, haben die mir dafür benutzt, nachgebildet haben. Das heißt, die waren da tatsächlich digital viel weiter, aber es war keine proprietäre Software. Das war dann der große Unterschied, dass die Nachfrage nach, ich sag mal, MeToo-Produkten, die leicht kopierbar oder leicht nachzuschreiben sind, und dazu brauche ich nicht nur KI, sondern wie viele Unternehmen haben irgendwie Tausende von Entwicklern in Indien beschäftigt, die halt in kürzester Zeit irgendein System nachbauen können. Das heißt also, das reine Coden und das reine Softwareentwickeln ist gar nicht mehr eine große Kernkompetenz, sondern ein in sich integriertes Produkt zu haben, das einen proprietären Ansatz hat, der so nicht leicht kopierbar ist. Vielleicht mal ein anderes Beispiel, was sehr positiv lief. Wir haben, das war auch eine HR-Software, da ging es um den Bereich, also eine Softwareplattform für die Rekrutierung ausländischer Pflegekräfte. Und wir konnten sehr schön zeigen, dass wir fast 50, manchmal sogar 60% der notwendigen Zeit, die vorher manuell erbracht wurde, durch die Software und durch die Automatisierung einsparen konnten. Das war so ein starker USP, weil die so wettbewerbsstark waren. Im Gegensatz zu allen anderen Softwaren waren sie einfach deutlich besser, was wir quantitativ belegen konnten, und haben damit einen sehr, sehr schönen kompetitiven Prozess fahren können und eine große Nachfrage gehabt. Das ist vielleicht schon mal so ein erster Hinweis darauf, ist es leicht nachzubasteln und was steckt da alles dahinter?
Ein anderer Vertical, den wir definitiv auch sehen, der hohes Interesse seitens der PE-Investoren vor allen Dingen aktuell bekommt, ist der SAP-Bereich, der SAP-Beratungsbereich. Also wenn man da mal zum Beispiel auf einen konkreten Vertical eingehen möchte, SAP hatte ja bekannt gemacht, dass sie den Support der On-Premise-Lösung jetzt in den nächsten 18 bis 24 Monaten einstellen wollen. Und dann nur noch einen extrem teuren Extended Support unterstützen oder anbieten wollen. Und das wird viele deutsche Mittelständler und sicherlich auch den öffentlichen Dienst dazu zwingen, die ja viel auf SAP-Basis unterwegs sind, auf die Cloud-Lösung von SAP zu wechseln. Und allein dieser Wechsel, der von einem der großen ERP-Marktführer anmoderiert wurde, der wird extrem hohe Beratungsvolumina freisetzen im Markt. Und das sehen natürlich auch die PE-Investoren und haben dementsprechend aktuell ein sehr hohes Interesse an Unternehmen, die diese Migrationsdienstleistungen beraten können in Richtung Cloud, sodass wir da ja sehr viel Aktivität sehen und auch hohe Bewertungen.
Den IT-Service-Providern spielt wahrscheinlich auch das Thema Souveränität in die Karten. Eigene Clouds aufbauen, die nicht mehr von USA abhängig sind, die hier auch regional gehostet und betrieben werden können. Das ist ja auch ein großes Umstellungsprojekt, wahrscheinlich bei sehr vielen Unternehmen, die im Moment so die klassische AWS oder Microsoft Cloud haben. Ist das ein weiteres Thema oder liege ich da falsch?
Ja und nein. Also das war sicherlich in den letzten Monaten und Jahren ein Thema, eine eigene Private Cloud aufzubauen. Auf der anderen Seite erfordert das natürlich immer viel eigene Maintenance-Kosten und das sind dann auch proprietäre Lösungen, die dann doch wieder an die großen Anbieter indirekt angebunden sind über Software. Und das erfordert schon hohen Entwicklungsaufwand. Und wir sehen durchaus auch den Trend auf europäische Hosting-Lösungen von Microsoft, also im Azure-Bereich oder von AWS, dann wieder zu wechseln, weil da der Support und auch die Infrastruktur einfach besser sind. Also die Private Cloud-Lösungen hatten mal aus meiner Sicht zumindest für 2-3 Jahre durchaus einen Schub gesehen, aber aktuell sind Public Cloud-Lösungen doch wieder auch nachgefragt.
Ist das Problem damit gelöst aus Sicht der Anwender, dass ich auf eine europäische abgeschirmte Cloud eines US-Großkonzerns wechsle, die Sorgen damit erledigt?
Da kommt es ja mal ganz auf die Regulatorik auch aus Brüssel an, wie dann die Daten letztlich geschützt sind und ob man dann auch darauf vertrauen kann, dass letztlich die Server, die in Irland stehen oder in Frankreich oder auch in Deutschland, die Daten dort dann nicht doch abfließen. Aber ja, wo fängt man an, wo hört man auf mit dem Vertrauen?
Ich finde das aber eine total spannende Frage, weil also ich glaube ehrlicherweise auch nicht, dass die geografische Location jetzt des Servers, also wirklich das kritische Thema ist, dass also ich vertraue schon irgendwie darauf, dass da die Daten jetzt nicht hin und her geschoben werden, aber ich frage mich, was es denn jetzt dann bringt, wenn ich letztendlich ein amerikanisches Produkt nutze, auf der ich all meine Technologie habe und von denen ich ja weiß und wir, ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch ist, aber ich sehe ja täglich, was sich irgendwie bei mir in meiner Microsoft-Umgebung verändert, im Sinne von die Oberfläche wird neu gemacht, bei Teams irgendwie andauernd verändert sich das. Sprich, da ist ja eine starke Interaktion und dass da dann jetzt, also dass da alle meine Daten ganz sicher behandelt werden sollen, I don't know. Und ich glaube es halt dann einfach jetzt auch irgendwie nicht so richtig. Und man guckt jetzt noch, wir reden jetzt nur über Microsoft, man nehme sich Alexa und Siri und wie sie irgendwie alle heißen, und wo man ja weiß, dass da durchaus auch echte Menschen zuhören. Also ich sehe das schon kritisch, dass ich es für unmöglich halte, dass sich ein europäischer Kontinent richtig abschotten kann. Und vor allem fände ich das auch gefährlich für eine globale IT-Entwicklung, wenn da plötzlich Insellösungen dann halt dann irgendwie herkommen. Weil ich meine, warum ist Microsoft so erfolgreich? Wenn 90% irgendwie der Arbeitswelt das benutzt, habe ich halt, was Datenexchange angeht, irgendwie ist relativ einfach, weil alle die gleichen Dokumentarten benutzen. Und ich finde das schon einen echten Pain, den wir häufig haben, wenn wir mit unserem Mandanten zusammenarbeiten, wenn die auf Google arbeiten, also jetzt Google Docs und Google Präsentationen und so weiter. Weil ja, also die Daten zu 80% passt das irgendwie immer, aber zum Schluss ist dann doch wahnsinnig viel Formatierungsarbeit dabei, was halt die PowerPoint und Google dann halt dann doch nicht so richtig irgendwie miteinander können. Und daher, diese Systembrüche sind immer ätzend und also ich gebe mich gerne so einer amerikanischen oder einer Microsoft-Dominanz hin, wenn dafür aber ich dann halt dann einfach sehr, sehr gut laufende Prozesse habe, wo ich einen sehr klaren Datenaustausch mit allen drumherum habe und mir dann keine Sorgen machen muss. Und deswegen, also ich sehe das sehr, sehr kritisch, diese Lokalität und die Entwicklung, weil ich denke, das führt uns in Wege, wo wir eigentlich nicht hinwollen. Und wenn ich mir dann irgendwie anschaue, Deutschland, digital, Dinosaurier, wir bräuchten da viel mehr an Digitalität. Und wenn wir jetzt erstmal anfangen, überall unsere eigenen Cloud-Lösungen zu entwickeln, dann befürchte ich, dass wir in 10 Jahren erst da sind, wo jetzt alle schon gerade Vollgas geben und dann total den Anschluss verloren haben.
Also ein sehr uneinheitliches Umfeld, vor dem sich die Transaktionen im Moment stattfinden. Ja. Es gibt positive Treiber, es gibt negative Treiber, es gibt Treiber, wie ich euch verstehe, die immer übertrieben werden, die in der Wirklichkeit gar nicht so groß sind, wie sie von außen aussehen. Andere, wie SAP zum Beispiel, deutlich wichtiger sind. Steigen wir mal ins Dealmaking ein. Wenn ihr im Moment IT- und Software-Asset an den Markt treibt, wie schnell merkt ihr, auf welche Käufergruppe das hinausläuft? Sind es relativ straightforward Prozesse oder muss da sehr viel geschraubt werden im Hintergrund und bis zum letzten Tag ist eigentlich alles offen?
Das hängt ein bisschen tatsächlich von der Qualität des Assets ab. Also man hat ja so die zwei großen Käufergruppen, Private Equity und Strategen. Beim Strategen ist die Auswahl häufig relativ klar. Wenn es ein Softwareunternehmen ist, dann schaut man jetzt irgendwie, für wen könnte das ebenfalls passend sein oder wo gibt es eine vertikale oder horizontale Integration. Und da sprechen natürlich nochmal jetzt andere Leute an, als wenn ich zum Beispiel IT-Service im SAP-Bereich anspreche. Also insofern ist so die Strategenkäufergruppe ein bisschen leichter daran zu orientieren, also welches Geschäft ich verkaufe bei Private Equities. Die sind natürlich jetzt erstmal allgemein interessiert an allen Assets, weil die jetzt ja weniger da, ich sag mal, einen Synergieeffekt suchen, sondern tendenziell dahinterhergehen, ist das ein spannendes Investment. Und da haben wir jetzt gerade in den letzten 1-2 Jahren gesehen, dass nachdem wir in 2021 so einen Peak hatten, wo gerade von Private Equity eigentlich alles gekauft wurde, was bei 3 nicht auf den Bäumen war, ist dann denn jetzt da eine deutliche, ich sag mal, Vorsicht eingezogen, dass die Leute sich schon sehr intensiv angucken, ist das halt ein spannendes Asset, ja, nein, und es nicht mehr ausreicht, einfach nur Software oder IT-Service drauf zu schreiben und dann wird es irgendwie gekauft. Deswegen so Themen, wie war das Wachstum, das Historische, wo geht zukünftig hin, welche Margen sind realisierbar, gibt es irgendwelche Themen, IP, also Intellectual Property getrieben, die relevant sind, dass da irgendwelche Zugänge nicht da sind oder sich auch irgendwelche Universen verändern können, also wenn jetzt ein SAP-Ökosystem sich verändert, was bedeutet das für den jeweiligen Anbieter etc.? Das sind, glaube ich, so starke Treiber. Und wenn da ein gut laufendes Unternehmen, es gibt ja so die berühmte Rule of 40 zum Beispiel jetzt, also dass Wachstum und Marge zusammen addiert jenseits von 40% sein sollen. Wenn man Unternehmen hat, die so positioniert sind, also die entweder wahnsinnig stark wachsen oder die ein gutes Wachstum bei einer guten Marge irgendwie zeigen, dann sind das Sachen, wo sich gerade Private Equity die Finger nachlecken und wo extrem kompetitive Prozesse dann ablaufen.
In den letzten Jahren sind ja klassische Software- oder IT-Funds viel, viel größer geworden. Von Vorgeneration zu Vorgeneration sind noch neue Player auf den Markt gekommen. Ist dieser Trend immer noch anhaltend, dass neue Private Equity-Projekte mit Software-Fokus bei euch auf dem Radarschirm auftauchen, die da früher nicht waren oder viel, viel kleiner waren?
Ich glaube, das Fundraising wird schon schwieriger für die PEs, also zumindest das, was wir generell sehen. Große etablierte Fonds haben es da sicherlich leichter mit einem guten Track Record. In den letzten Jahren wurden aber auch einige Investments zu hohen Preisen getätigt, die dann jetzt nicht die Returns gebracht haben, wie sie vielleicht beim initialen Investment vermuten ließen. Und dementsprechend gibt es da auch einige Player am Markt, die jetzt im neuen Fundraise vielleicht Probleme haben. Gerade im Softwarebereich gibt es sicherlich etablierte Player, die nach wie vor stark am Markt positioniert sind und die auch viel, ja, sehr, sehr aktiv sind, viele Akquisitionen auch tätigen. Mein Capital als ein großes Beispiel sicherlich da zu nennen. Ich glaube, es kommt wirklich auf den Track Record drauf an, den der einzelne PI dann vorweisen kann und aus den vergangenen Fonds, und daran wird er dann auch gemessen fürs neue Fundraising.
Was wir eine Zeit lang gesehen haben, ist, dass nochmal alle Größenklassen sozusagen abgedeckt worden sind. Also es gibt ja die riesen Private Equities, die irgendwie international unterwegs sind. Und dann gibt es so diesen Mid-Market-Bereich, wo es irgendwie so 5 bis 10 Millionen EBITDA oder halt dann irgendwie umgerechnet 50, 100, 150 Millionen Transaktionsvolumen sind. Und was sich dann nochmal stark entwickelt hat, und die sind ganz erfolgreich eigentlich, sind Private Equities, die dann sich die Klasse darunter dann genommen haben, die so im Bereich 1, 2, 3 Millionen EBITDA unterwegs sind und da durchaus sehr erfolgreiche Buy-and-Build-Strategien zusammenfahren. Weil das auch ganz gut mal mindestens zum deutschen Markt passt, der sich zwar immer stärker konsolidiert, wo es aber immer noch eine riesengroße Anzahl von relativ kleinen Unternehmen gibt, die dann irgendwie 5 Millionen, 10 Millionen Umsatz und dann entsprechend irgendwie 1 Million, 2 oder 3 EBITDA, immer ganz abhängig vom Programm haben, und wo sich die großen Private Equities dann nicht mehr für interessieren und wo wir aber da mit denen, also viele, viele neue Investoren gefunden haben, die extrem gerne in diesem Bereich dann akquirieren, dann halt dann probieren selber das Unternehmen ein paar Jahre groß zu machen und dann das dann sozusagen als Secondary dann an den nächsten PE weiterzugeben. Das hat sich in den letzten Jahren ganz, ganz stark entwickelt.
In dem Kontext stellen sich auch ein paar interessante Fragen mit Bezug zu eurer Zunft als M&A-Berater. Jetzt kommt der Teil mit den unverschämten Fragen, wenn es um euer eigenes Business geht. Mit Verlaub gleich mal die erste. Softwarefirmen haben meistens relativ wenige Mitarbeiter, relativ wenig Umsatz und Geschäft, sehr, sehr hohe Multiples. Ist es eigentlich ein Traum für einen M&A-Berater, solche Firma zu verkaufen, nicht besonders komplex, einfache Prozesse, hohe Nachfrage, trotzdem riesige Bewertung und damit auch ganz ordentliche Fees für euch?
Das ist eine gute Frage. Ich lege vielleicht mal los, aber Christoph, ich bin auch auf deine Meinung gespannt. Ich mache Tech seit 20 Jahren. Also, und tatsächlich habe ich mir damals als junger Berater das Thema ausgesucht, weil es also inhaltlich wahnsinnig spannend ist und weil es halt, also ich damals, und das, da muss man kein Prophet für sein, halt dann war es ja dann schon klar irgendwie, dass Digitalisierung und Software der Megatrend halt jetzt dann sein wird und dass sich da immer alle stärker hindern bewegt. Insofern, ja, sind das schon sehr, sehr spannende Deals, also weil es tatsächlich, es sind ein bisschen überschaubarere Einheiten, es ist halt nicht irgendwie so, um auf ein Transaktionsvolumen von 100 Millionen plus irgendwie im Automotive-Bereich oder im produzierenden Bereich zu kommen, hat man häufig dann irgendwie kompliziertere Strukturen mit Fabriken oder Produktionsanlagen in verschiedenen Ländern und dann muss das irgendwie nicht nur financial-mäßig konsolidiert werden, sondern verschiedene Steuersysteme und etc. und es gibt Auflagen und Umweltthemen, was man alles so erfüllen muss. Da ist Software definitiv much more straightforward. Es ist ein Produkt wird verkauft, gerade jetzt in den Zeiten, wo man diese Recurring Revenue Thematiken hat, also sprich, dass man Software as a Service dann veräußert und damit dann halt dann monatlich, jährlich oder sowas Lizenzgebühren zahlt, ist das ein wahnsinnig planbares Geschäft, auch liquiditätsmäßig sehr gut planbar. Also daher schon wahnsinnig spannend. Es hat aber auch ein paar Pferdefüße, weil Software ist halt nicht ganz trivial. Wenn man dann vor allem einsteigt ins Coding, und da gibt es verschiedene Varianten, um dann zu gucken, wo wir von wem wie welche Zeile Code geschrieben und ist die irgendwie nachher dann auch irgendwo Open Source relevant und hat man damit dann irgendwelche IP-Infringements, die man berücksichtigen muss. Also da kommt wahnsinnig viel hinzu, was DDs dann unter Umständen sehr komplex macht und wo man vor allem als Berater relativ dumm davor steht, weil man da halt gar nichts dran machen kann. Also das kann man vorher schwierig abfragen, außer man macht selber eine Hardcore Deep Dive Tech DD, was wir üblicherweise jetzt nicht in Vorbereitung machen, sondern dann halt mit unserem Mandanten, bei dem zwar solche Sachen abfragen, aber zum Schluss weiß das auch unter Umständen nicht selber, wo die letzte Zeile Code herkam. Und das kann dann schon sehr bedeutend sein, sodass man da plötzlich manchmal Überraschung erlebt in der Due Diligence, die man nur schwierig heilen kann, weil man dann halt sagen muss, okay, welcher Entwickler hat da was geschrieben, was wurde da gemacht und wie kriege ich jetzt diesen Code gesichert? Und das ist, dann wird es richtig komplex, zeitaufwendig und hässlich.
Das spricht aber dafür, dass ihr für diese vermeintlichen wunderbaren Deals auch eine Menge Know-how mitbringen müsst, oder? Also diese Treiber zu verstehen, warum ein Käufer jetzt plötzlich Bauchschmerzen hat oder das vielleicht sogar im Idealfall zu antizipieren. Wie viel Software-Know-how, Coding-Know-how und so weiter habt ihr beide eigentlich?
Ich glaube, wir sind beide sehr affin, aber jetzt direkt zutrauen würden wir uns auch nicht, eine Software selber zu schreiben. Bei uns ist es, glaube ich, eher relevant, den Marktüberblick zu haben, den mitzubringen und dann auch zu wissen, wer ist eigentlich der Wettbewerber und dann bei unserem potenziellen Mandanten im Vorfeld eines Mandats abzuklopfen, wie differenzierst du dich eigentlich zu deinem Wettbewerber A, B und C und welchen Marktanteil hast du eigentlich im Vergleich zu deinen Wettbewerbern? Welche Kunden bedienst du? Sind das Kunden, die zukünftig mit dir wachsen können oder ist das eigentlich eher ein rückläufiges Geschäft? Und das sind dann so die Themen, die wir einbringen im Vorfeld eines Mandats und die für uns dann auch entscheidend sind in der Auswahl von Mandaten. Machen wir es oder machen wir es nicht? Man kann, glaube ich, schon ganz gut einschätzen mit der Erfahrung, ob das dann eine Lösung ist, die ja dann erfolgreich zu verkaufen ist oder nicht. Einfach nur aus den genannten Gründen heraus. Wie ist ein Unternehmen im Markt positioniert und wie viel Wettbewerb gibt es auch?
Eure Prozesse zeichnen sich ja dadurch aus, dass lauter tech-affine Leute mit am Tisch sitzen. Die M&A-Berater sind tech-affin, software-affin, die Verkäufer logischerweise auch. Die Käufer sollten es in aller Regel auch sein, wenn sie sich für sowas interessieren. Kann man daraus auch schließen, dass ihr es viel leichter habt, als andere M&A-Berater vielleicht Innovationen in den M&A-Prozess einzubringen, keine Ahnung, mit AI zu arbeiten, in der Due Diligence, im virtuellen Datenraum und so weiter, dass sowas viel leichter adaptiert wird, als in Prozessen in anderen Branchen, wo vielleicht der ein oder andere dabei ist, der dann noch Berührungsängste hat?
Es ist sicherlich so, dass es im Tech-Bereich relativ einfach ist, diese Tools dann schon mit einzubringen. Datenraumvorbereitung ganz beispielhaft einmal da KI-Tools zu nutzen, um die Unterlagen zu schwärzen. So, das ist trotzdem immer nochmal in der Prüfung sehr viel händische Arbeit, da durch die Dokumente durchzugehen, aber einen ersten Aufschlag bekommt man da sehr gut auch mit hin. Aber das ist, glaube ich, auch in anderen Industrien gut anwendbar. Es kommt tatsächlich aus unserer Sicht eher auf das Alter der Verkäufer drauf an und weniger auf die Industrie. Wenn man in anderen Industrien junge Verkäufer hat, die üblicherweise dann auch schon affiner sind für neue Technologien, dann kann das auch im Industrials-Bereich zum Beispiel genutzt werden. Wobei man generell schon sagen kann, dass im Tech-Bereich die Verkäufer da offener sind, solche Technologien noch einzusetzen, ja.
Also ich glaube, das gilt auch für die Berater drumherum, weil ich glaube, Leute, die sich für Software interessieren, sind natürlich ein Ticken affiner und etwas auch geübter im Umgang damit. Aber wenn ich mir das jetzt irgendwie angucke bei dem Team, die Leute, die jetzt zum Beispiel bei uns im Bereich Industrials arbeiten oder Chemiebereich oder was auch immer, die nutzen auch viele gute Tools und sind dann auch affin. Und jetzt genau das, was Christoph sagte, hängt so ein bisschen davon ab vom Alter. Ich gehe jetzt irgendwie so hart auf die 50 zu und merke dann schon deutlichen Unterschied, wie meine Kinder zum Beispiel Technologie benutzen. Ich finde das faszinierend, was meine Tochter mit dem iPhone anstellt. Nicht schon, dass sie mittlerweile jetzt dann irgendwie anfängt und sie ist 13, dass sie da dann mir jetzt dann irgendwie die ersten Tipps gibt, wie ich irgendwas einzustellen habe, sondern alleine halt diesen Native-Umgang damit, dass die zum Beispiel, die kommt gar nicht mehr auf die Idee, irgendwas zu tippen, sondern es wird alles per Sprachsteuerung jetzt irgendwie gemacht. Und dass da dann irgendwie wirklich was getippt wird, ist für sie überhaupt nicht normal. Was irgendwie auch nachvollziehbar ist, wenn ich mit dem Device reden kann und die Leute das jetzt gewöhnt sind. Und da bin ich wieder bei dem Thema Siri und dann natürlich auch KI, dass ich jetzt ja dann anfange, mit meinem Computer zu reden und dass ich tatsächlich vor einer Tastatur sitze, das wird irgendwann aufhören, sondern die Leute werden dann per Sprachsteuerung sich mit ChatGPT unterhalten und dem Fragen stellen, dann in den echten Dialog eintreten, jetzt nicht nur ein Language Model, wo ich dann was reintippe, sondern wo ich dann mit dem echt spreche, dann echtes gesprochenes Feedback bekomme. Und das bringt mich wieder dann auch zu dem Thema, also Berater, ne? Also umso älter wir werden, umso schwieriger ist es dann, glaube ich, dann auch einfach neue Technologien und Prozesse für sich selber zu adaptieren. Und das ist gar nicht das Branchenthema, sondern eigentlich dann so ein Altersthema. Und ich bin sehr gespannt, wie die jüngeren Kollegen bei uns jetzt so die 25-Jährigen, was die mir in 5 Jahren zeigen, was ich denn so alles zu tun habe und wie die Prozesse dann ablaufen, wo man dann selber nur noch davor steht und sagt, okay, ist jetzt auch nicht mehr mein Home Turf, da kann ich gar nicht mehr richtig mitreden, sondern nur noch folgen.
Ja, wirst du abgeschoben in den Industrials-Bereich?
Ja, als wahrscheinlich. Oder darfst du noch winken bei Meetings und aber nichts mehr sagen oder so.
Lass uns doch mal einen Blick in die Zukunft wagen in der letzten Etappe unseres Podcasts. Wir haben jetzt über klassische Softwareunternehmen gesprochen, wir haben über IT-Dienstleister gesprochen, SAP-Geschäft, Microsoft und so weiter. Nix, keine Rocket Science. Jetzt tut sich aber natürlich in dem Bereich auch extrem viel, was Innovation angeht. Was für Bereiche oder Geschäftsmodelle im Bereich Software und IT seht ihr denn so mittelfristig relevant werden für den M&A-Markt, weil dort gerade Geschäftsmodelle entstehen oder Interesse von Käufern, sich in diesen Bereichen zu verstärken, die vielleicht in ein, zwei Jahren deutlich präsenter sein könnten am Markt als jetzt?
Ich glaube, ich möchte mit Healthcare anfangen. Also, oder nein, man muss es eigentlich erstmal generalistisch sagen und sagen, Digitalisierung wird in allen Bereichen sein. Und nur weil es in Deutschland nicht möglich ist, einen Ausweis online zu bestellen und zu bekommen, guckt man in andere Länder, gerade in Osteuropa, die da viel, viel stärker weit sind, dann sind wir ein totales verschlafenes Land. Und das macht mir auch wirklich große Sorgen. Also das wird ein allgemeines Thema sein, dass wir da Lösungen brauchen und Leute, die sowas anbieten können, also Digitalisierungslösungen für alle Prozesse, die werden eine sehr, sehr schöne Zukunft haben. Aber warum wollte ich mit Healthcare anfangen? Wir haben jetzt gerade in den letzten Jahren viele Startups begleitet mit krassen, coolen Themen, wenn es zum Beispiel um Krebsfrüherkennung geht und alle möglichen Leiden, die dann halt dann dank KI viel, viel stärker bearbeitet werden können. Zum Beispiel Krebserkennung, ne? Wenn man Frauen ist, die sind ja relativ früh dann dabei bei der Brustkrebserkennung und dass sie das halt dann ja auch, ich sag mal, repetitiv irgendwie alle paar Jahre dann tun soll. Und das bedeutet momentan, dass so ein Bild gemacht wird und dass dann tatsächlich da irgendwie ein oder zwei Radiologen drauf gucken müssen sagen, sehe ich da was oder sehe ich da nichts. Höchst fehleranfällig, weil tatsächlich sehr, sehr menschlich, wenn so ein Radiologe irgendwie sich 1000 Bilder am Tag dann anguckt, ob der dann wirklich immer alles erkennt und da die Aufmerksamkeit hat, das sei mal dahingestellt. Wenn ich das mit KI-Thematiken unterstützen kann, kann ich eine viel bessere Vorauswahl schon mal treffen, sodass der Radiologe dann auf die zweifelhaften Fälle nur noch drauf schaut und die Dinge, die klar erkennbar sind, werden schon von der KI hochgemacht. Die Dinge, die klar nicht erkennbar sind, ebenfalls. Damit kann ich die Analysemöglichkeiten deutlich mehr steigern. Und ich glaube, all diese Themen, wo es um Analytics geht und wo es um Verfahren geht, wo bisher die Menschen gefragt sind, die ich aber auch eigentlich an eine KI rausgeben kann, das boostet momentan halt total und wird ganz, ganz, ganz viel machen. Ein anderes Thema, Paloa, ehemaliger Mandant von mir vor einigen Jahren, die wir ganz am Anfang begleitet haben, mittlerweile beim letzten Capital Raise haben wir sie leider nicht mehr begleitet, da sind sie jetzt ein Unicorn geworden und haben die erste Milliardenbewertung jetzt eingenommen. Was machen die? Die bieten eine relativ gute KI-gesteuerte Kundenbetreuung an. Also wenn ich bei der Versicherung anrufe, dass ich halt nicht mehr mit dem Operator dann tatsächlich rede, wenn ich nur meine Adresse verändern will, sondern dass sie einen extrem guten KI-Prozess dahinter haben. Und ich aber trotzdem auch das Gefühl habe, ich rede mit einer echten Persönlichkeit und jetzt halt nicht, ich habe diese komischen Dinge mit drücken Sie die 1, wenn Sie jetzt irgendwo hinwollen. Und deswegen werden die mittlerweile jetzt so hoch bewertet, weil das natürlich das nächste Thema ist. Alle Prozesse und alle Software-Themen, wo ich Menschen ersetzen kann und dafür ist KI dann auch sehr, sehr gut geeignet, werden natürlich auch einen totalen Boost haben, indem ich dann die ganzen Customer-Service-Themen alles rausnehmen kann, das momentan sehr people, also menschenintensiv. Und wenn ich das rausmachen kann, sind das für Versicherer, für Banken, für alle Firmen extrem große Rentabilitätsboosts, weil ich halt wahnsinnig viel einsparen kann. Und Leute, die solche Lösungen anbieten, die werden, glaube ich, auch wahnsinnig, wahnsinnig starkes Wachstum in den nächsten Jahren haben.
Oh, neben den genannten Themen von Jan spielt sicherlich das Thema Security eine große Rolle, jetzt auch in den kommenden Jahren. Also in unserer sich ändernden Weltordnung, in denen sich die USA etwas mehr abschottet und protektionistischer wird, vielleicht auch die Sicherheitsordnung in Frage stellt, die die letzten 80 Jahre ja Stabilität garantiert haben, spielen die Themen Cybersecurity, Defense Tech, all die Bereiche eine große Rolle jetzt in den kommenden Jahren. Wir sehen das ja auch ganz aktuell in Deutschland, die steigenden Budgets im Bereich Verteidigung, wovon sicherlich auch ein großer Teil in den digitalen Bereich fließen wird, weil die Angriffe auf auch den deutschen Mittelstand aus, ich sag mal, den östlichen Nachbarn oder von östlichen Nachbarn Europas immer intensiver werden. Und ja, da den Schutz letztlich hochzufahren, sich zu wappnen und das eigene Unternehmen zu schützen, das wird immer wichtiger werden. Und davon werden dann sicherlich auch Cybersecurity-Unternehmen profitieren und dann natürlich im Defense-Tech-Bereich die Einbindung von KI in Verteidigungssysteme, auch in Angriffssysteme. Da sehen wir definitiv sehr viel Bewegung gerade.
was man ja leider auch in der Ukraine sieht, datengetriebenes Schlachtfeld, digitales Schlachtfeld, Echtzeitdaten, Echtzeitreaktionen auf Aufklärungsdaten oder was gerade passiert. Software-Defined Defense ist, glaube ich, das Stichwort, das ich da oft gehört habe in den letzten Monaten dazu. Ja, auch ein sehr großes neues Feld. Ich glaube, euch wird die Arbeit nicht ausgehen. Deshalb würde ich sagen, wir haben jetzt hier knapp 40 Minuten geschnackt. Geht mal wieder zurück an die Arbeit. Ja, es ist viel zu tun. Ich fand es aber klasse, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Es klingt sehr vielversprechend, was ihr erzählt habt. Auch die Differenzierung fand ich sehr interessant. Und es würde mich wundern, wenn wir all diese Geschichten, die dort gerade entstehen, nicht auch bald hier mal in diesem Podcast in der Tiefe diskutieren werden. Aber für heute sind wir am Ende unseres kleinen Marktupdates zur Software und IT, die jetzt angelangt. Lieber Christoph, lieber Jan, danke für eure Einschätzung und das sehr angenehme Gespräch.
Vielen Dank. War klasse. Dankeschön.
Und natürlich auch danke an euch alle da draußen für euer Interesse an unserer aktuellen Folge von WhatsApp Corporate Finance. Wir drei wünschen euch allen eine gute Zeit und viel Erfolg bei euren nächsten M&A-Projekten. Euer Michael, heute kompetent begleitet von Christoph Rummelt und Jan Hartje. Bis bald.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com